Reflektor Spezial. Jan, Thees und Kolja. Die 20 besten Comebacks.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Diesmal mit
Kolja Podkovic
und Thees Uhlmann.
Und mit
Jan Müller.
Hurra!
Und Togo.
Also, bevor es hier losgeht, mache ich mal wieder ein bisschen Eigenwerbung. Wenn ihr cool seid, dann seid ihr entweder schon Mitglieder im Club Reflektor oder ihr werdet es. Da könnt ihr massenweise Bonusfolgen hören, die es nur dort gibt. Und es gibt wahnsinnige Abo-Prämien. Noch genialer als im Mickey-Maus-Club, in dem ich übrigens Mitglied bin. Gut, genug davon. Schaut in die Shownotes, da gibt es den Link. Und außerdem, das war das Versprechen, begrüße ich ganz herzlich die neuen Mitglieder, die sich für das neue Mezzo Forte Paket entschlossen haben. Jerinko Heidrich, Christian Halten und Volker Eggebrecht. Schön, dass ihr nun dabei seid. Ihr habt alles richtig gemacht. So.
Wie war der erste Vorname?
Rinko.
Hut ab.
Der ist auch journalistisch tätig tatsächlich. Ich kenne den.
Offensichtlich.
Ja.
Zum Club Reflektor kann ich ja nur sagen, dass ich Mitglied bin. Und als Jan mitbekommen hat, dass mein Jahresbeitrag wieder abgebucht wurde, hat er mir der SMS geschrieben, bist du eigentlich bescheuert?
Ja, weil ich, also das muss ich erklären an euch Hörerinnen und Hörer. Ich kann Leute natürlich einladen und dann sind sie kostenlos Mitglieder.
Ach so, ja, nee, mir bringt das ja Spaß. Also Kapitalismus von innen aufessen.
Kriegst du dann auch so Zeichnungen von Jan?
Bin ich im Mezzo-Forte-Paket.
Ach, du bist in der Light-Version.
Die Zeichnung gibt es nur im Laut-Paket. Ab davon, schön. Ist wirklich gut, wenn ihr Mitglieder seid. Dann kann ich nämlich das alles hier noch unabhängiger machen, als ich eh schon bin. Und schön ist es auch, wieder mit euch beiden, Kolja und Thees, hier zusammen zu sitzen. Neuer Ort, alte Freunde, was könnte schöner sein? Es ist unser Comeback. Und deshalb reden wir natürlich heute über Comebacks, oder?
Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr darauf.
Ich mich auch. Ich musste mich ein bisschen in die Materie einlesen. Wir haben jetzt gerade schon mit Internas angefangen. Machen wir mit Internas weiter. Ich bin ja gegen diese Folge. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, was Comeback-Folgen sind und sowas. Ich bin sehr gespannt, was die beiden sich da ausgedacht haben. Das ist wirklich für mich eine große Freude, auch mal mit einer anderen Grundeinstellung in so eine Sache reinzugehen, weil sonst brennt hier immer alles und sowas. Und jetzt bin ich so ein bisschen so in ängstlicher Achtstellung wie ein Hund beim ersten Tag in der Hundeschule und sowas. Aber ich brauche euch nicht zu viel verraten, was da in der WhatsApp-Gruppe abgegangen ist, während ich stiller Leser war, könnt ihr euch nicht vorstellen.
Also ich bin ja der Ansicht, dass wir über Comeback-Alben sprechen. Deswegen habe ich ja auch immer dafür plädiert, die Sachen aus der Liste rauszustreichen, die gar keine Alben waren. Weil irgendwann muss man ja Sachen rausstreichen.
Ist dir, glaube ich, auch gelungen.
Ich glaube auch. Also
wir reden über Comeback-Alben. Liebe genau. Hörerinnen, liebe Hörer, um genauer zu sein. Und ich finde das ja, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, Kolja.
Naja, ich wollte jetzt noch direkt anfangen zu sagen, dass ja die Definition auch gar nicht so klar ist. Bedeutet Comeback, dass die Band sich zwischenzeitlich aufgelöst hat? Bedeutet es, dass die einfach nur nach 5 Jahren wieder ein Album gemacht hat? Was bedeuten würde, dass jedes Tokotronic oder Thees Uhlmann Album immer ein Comeback-Album ist?
Wir haben noch nie 5 Jahre gebraucht mit Tokotronic.
Was war das längste, was ihr gebraucht habt?
3.
Und bei dir, Thees?
12, keine Ahnung, weiß ich nicht. 1000 Jahre wie Jesus Christus.
Wobei, dauert halt. Bei uns hat es aber auch länger gedauert, jetzt glaube ich 4 oder so zumindest. Naja. Was ist ein Comeback-Album? Man weiß es nicht. Ich glaube, deswegen ist die Liste hier und da auch getragen von freien Interpretationen unsererseits.
Ich finde, die Liste ist super, auch wenn ich Protest anzumelden habe, das werde ich dann tun. Und witzigerweise war ja eigentlich der Ausschlag, dass wir überhaupt auf die Idee kamen, neben unserem eigenen Comeback hier, war ja das angekündigte Oasis-Comeback. Und eigentlich, und du, Thees, man dachte ja so, Thees, Uhlmann, Oasis, da gibt's so, du bist ja der Erfinder der Oasis-Ultras und da gibt's eine Verbindung. Aber Oasis, weil eben kein Album und Kolja streng ist, ist auch nicht in unserer Liste drin. Aber wir eröffnen das Gespräch vielleicht damit. Ich habe dann von dir erfahren, dass dich das Oasis-Comeback nicht interessiert.
Wirklich?
Nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Also das ist, also wie fange ich mal an? Also einer der größten Momente meines Rock'n'Roll-Lebens war, als ich in der Schweiz auf dem Festival gespielt habe, das Greenfield, was oben auf dem Berg ist. Und die Schweiz ist so reich, also bei uns steht auf der Catering-Liste steht 2 Flaschen Prosecco. Und die haben einfach zwei Flaschen Champagner reingestellt. So reich ist die Schweiz, da waren wir ganz aufgeregt. Und Noel Gallagher hat auch gespielt, ich glaube mit seinem ersten Album und sowas. Das fand ich ganz, ganz toll. Und dann habe ich neben dem gepinkelt und nach dem Händewaschen habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, dass 5 von den besten Songs, die du jemals geschrieben hast, sind auf deinem ersten Soloalbum. Da hat er mir auf die Schulter geklopft und gesagt, thank you, son. Als ob ich sein Sohn bin oder was. Ich bin ja älter als er quasi auch fast eigentlich. Und so, und okay, pass auf. Und natürlich haben echt viele von meinen Freunden sind komplett ausgeflippt deswegen und haben sich da an die Rechner gehangen und irgendwie mit VPN Nordkorea haben sie sich da eingeschleust.
Jetzt anlässlich das Comeback der Tour.
Also Karten für England kaufen sozusagen und irgendwie 5 Rechten gleichzeitig. Ein Freund von mir, Tobias, hat, Tobias darf ich nicht sagen, da gibt es immer Ärger. Tobi hat eine Freundin von ihm, arbeitet bei O2 in England und die hatten auch nochmal ein Vorverkaufsrecht. So, die hat er auch noch engagiert und jetzt haben ganz viele Leute Tickets und ich freue mich wahnsinnig für die und ich glaube, dass dich daran, ich möchte nicht in den Kontakt mit meinem 29-jährigen Ich treten. So, das ist, glaube, das ist und so im Stadion dann rumstehen und dann bewegen die sich wieder nicht, dann muss man sich das so, dann muss man so selber Teil der Action werden und das ist mir zurzeit nichts.
Hast du dir auch all die Jahre dann kein Comeback gewünscht?
All die ganzen Jahre? Mhm. Nee, für mich ist das total in Ordnung gewesen. Also wenn man sich wirklich, wenn man sich richtig nicht mag und sowas, dann ist das total in Ordnung, wenn man sich dann nicht wieder trifft. Ist natürlich dramatisch für eine Familie, ne? Dramatisch für die Mutter und für den dritten Bruder. Ist, glaube ich, ganz schön nervig, wenn man auch die ganze Zeit immer davon lesen muss, wie sehr die sich gegenseitig nicht
Warte
mögen
mal,
und sowas.
Es gibt einen dritten Bruder.
Es gibt einen dritten Bruder, ja.
Was macht der?
Der Innenarchitekt.
Also, man wird immer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt, man wird schlauer beim Reflektor.
Das kann aber auch sein, zum Beispiel, ich hatte diesen Sommer auch keinen Bock auf Fußball. Das war mir alles zu anstrengend und sowas. Und jetzt bin ich da so dermaßen wieder angezündet zum Fußball. Und das kann auch sein, dass ich da nächsten Sommer Händering-Tickets für die Oasis.
Das Versprechen ist Reflektor, der fußballfreie Podcast, ne? Auch mit euch, das wollte ich nochmal kurz sagen.
Renko.
Auch wenn wir ohne dich eine Folge machen würden?
Nee, dann nicht, dann ist egal.
Okay. Wenn Oasis dann wirklich auch ein Album machen sollten, dann wirst du bestimmt deine Meinung nochmal überdenken. Vielleicht.
Vielleicht, das kann alles sein und sowas. Bei euch irgendwas, hat das von euch was irgendwas gemacht? Oasis spielen wieder?
Ich mag nur ein Lied von Oasis wirklich gern.
Wonderwall.
Nee, Do You Know What I Mean? Das finde ich toll.
Ah, das kann und, ich mir vorstellen.
Und deshalb...
Ah, das ist geil, jetzt müssen wir alle kurz unsere Oasis-Lieblingslieder sagen. Meins ist Stop Crying Your Heart Out.
Auch schön eigentlich, ja. Die Champagner Supernova, oder?
Nee, warte. Mein Lieblingslied ist It's Good to Be Free. Das mag ich sehr.
Okay, aber wir reden ja hier nicht über Oasis. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls wir das machen wollen, gebt uns Hinweise, schreibt uns da, wo man schreibt, was wir machen sollen. Können wir, ich würde mich darauf einlassen. Aber jetzt geht es um die besten Comebacks, die 20 besten Comebacks. In dieser ersten Folge geht es um Platz 20 bis, lasst mich rechnen, 11. Wir fangen an mit Platz 20. Ich stelle den mal vor. Die Liste ist übrigens objektiv, wie alle unsere Listen. Platz 20 ist Blondie mit dem Album No Exit aus dem Jahr 1999. Blondie. Erste wichtige Information. Blondie ist keine Solokünstlerin, sondern eine Band. Und die Sängerin der Band heißt Debbie Harry. Gegründet haben sich Blondie im Jahr 1974. Von 1976 bis 1982 veröffentlichten sie 6 Alben. US-Band, hatte ich gesagt, oder? Die Musik war zwischen New Wave, Punk, Disco, das Beste aus allen Welten, wenn ihr mich fragt. Ein paar Lieder zu nennen, Atomic, Heart of Glass, Picture This, Hanging on the Telephone. Dann hatten sich Blondie 82 mit einem Konzeptalbum verabschiedet. The Hunter, habt ihr das mal gehört? Kolja, Tiz?
Ich habe das mal gehört, aber es ist mir nicht so im Gedächtnis geblieben, was generell ehrlich gesagt für die Blondie-Diskografie gilt bei mir.
Ach so, ich liebe Blondie, ich liebe sogar The Hunter, dieses Affengekreische am Anfang des Albums, ganz wunderbar. Naja, und es war so, dass Debbie Harrys Lebensgefährte, nämlich der Blondie-Gitarrist Chris Stein, spricht man den wahrscheinlich aus, Chris Stein oder ich weiß es nicht, schwer Erkrankte. Er hat eine Autoimmunerkrankung der Haut und Debbie Harry tatsächlich pflegte ihn über Jahre hinweg. Auch das, ich glaube, bei Blondie war die künstlerische Luft so ein bisschen raus, aber eben auch das war ein Grund, weshalb die Band lange nicht existierte. Wäre mal interessant zu erfahren, ob das im umgekehrten Fall, wenn es auch so gewesen wäre, ich meine, wenn es jetzt keine Sängerin gewesen wäre, ah, das führt zu weit. Kleine Nerd-Information für dich, Kolja.
Ja.
Chris, um nochmal auf Chris Dine zurückzukommen, der weiß, ist dir bewusst, dass der Produzent des Soundtracks des Hip-Hop-Films Wild Style war?
Ich habe das gelesen und es gibt ja wirklich ganz frühe Hip-Hop-Verbindungen zwischen dieser Band. Da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Also das muss man auch Debbie Harry lassen. Sie hat ja auch schon, die Rapture hieß der Song, da hat sie schon 1980 einfach gerappt, ne? Also auf einem der ersten kommerziell erfolgreichen Songs, wo gerappt wurde. Und er hat diese Verbindung zu Wildstyle. Das ist schon interessant, dass die da ihre Fühler früh ausgestreckt haben und gemerkt haben, was da in New York noch so los ist. Abseits vom CBGBs oder so.
Ja, also ich empfehle euch, dass da sich wirklich mal ein bisschen rein zu begeben in die Welt der Band Blondie. Aber jetzt geht es ja um das Comeback-Album. No Exit aus dem Jahr 1999. Alle, die so ein bisschen älter sind, so wie ich, haben das irgendwie damals wahrgenommen. Der Hit war nämlich Maria. Ein Lied über jugendliche Sehnsucht und ein kleines Textzitat. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. Ich finde das super. Der Hit ist zwar ein bisschen penetrant, aber toll. Zum Schluss diese Glocken, ja. Obwohl das kurz nach Weihnachten veröffentlicht wurde, irgendwie auch ein Weihnachtssong. Und ja, das siebte Album nach 17 Jahren Pause. Die Nummer Maria war Nummer 1 in England. Der Keyboarder hat den Song geschrieben.
Übrigens der einzige US-Act außer Michael Jackson, ist Blondie, der wegen diesem Song dann in den 70ern, 80ern und 90ern eine Nummer 1 Single in UK hatte.
Wirklich?
Ja.
Das ist ja sehr gut recherchiert.
Danke.
Ja, wie ist das Album sonst? Also ich finde es super. Das fängt gleich mit einer super Ska-Nummer an, My Skin Cries. Und interessante Info nochmal für dich, auch wieder, Kolja, du weißt es hier. Ja. Beim Song No Exit
ja.
Gibt es ein Feature von
Coolio. Und man muss auch sagen, also 1999 Coolio featuren ist schon gar nicht mehr so cool, yo. Der war ja 1995 mit Gangsta's Paradise on top of the world. Es gibt aber zu diesem Song auch eine Single-Version und da gibt es sogar ein Video zu. Und da sind noch ein bisschen kredibilere Leute als Coolio dabei, nämlich von Wu-Tang, U-God, Inspector Deck und auch die legendären Mobb Deep. Und das ist schon ein beachtliches Line-Up. Aber leider ist der Song trotzdem nicht geil. Also Debbie Harry rappt dann da auch wieder. Aber ich finde musikalisch, das soll ja so eine Art Crossover sein. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die dann im Proberaum sich so gedacht haben, komm, wir haben doch damals 1980 auch schon mal was mit Hip-Hop, wollen wir nicht nochmal. Aber ich finde, es ist so eine Wischi-Waschi-Weichspüler-Crossover-Variante, die mir persönlich nicht so zusagt. Und ich habe es mir zur Recherche angehört und auch das Video angeguckt, fand es eine kuriose Randnotiz, die mich aber musikalisch nicht ganz überzeugen konnte leider.
Kommt trotzdem in die Reflektor-Playlist.
Ja, das und, auf jeden Fall.
Und das wahnsinnig tolle Under the Gun. Allein dafür lohnt dieses Comeback-Album, kommt auch in die Playlist. Das ist nämlich dem bereits 1996 verstorbenen Jeffrey Lee Pierce gewidmet, von der Band Gun Club. Und der war ein riesiger Blondie-Fan. Der hatte sogar Blondie-Fanclub gegründet als junger Mensch. Und ja, das sind jetzt ein paar Informationen. Für mich ist das ein gelungenes Comeback. Ich liebe diesen Hit Maria. Wie ist das für dich, Thies? Ist dir der Song zu katholisch oder wie siehst du das?
Ein Hit ist ein Hit. Also das mit der Glocke ist natürlich einfach eine wahnsinnig tolle Idee gewesen. Also zweiter super Song nach Hells Bells, wo eine Glocke drin ist. Und ich kann das nur damals, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und ich weiß das eben noch, so Typen, die so ein bisschen älter als ich sind, also Blondie 74 gegründet, ich wurde auch 74 gegründet, so Typen, die so ein bisschen älter sind als ich, die waren so aufgeregt, dass Blondie eine Reunion macht und dass die auf Tour kommen. Blondie verbinde ich absolut mit diesem Hamburger Club Docks, weil zum Beispiel Sunny, der für deine Band mal gearbeitet hat als Tonmischer und sowas, der hat sich wirklich gefreut, wie ein kleines Kind, dass er Blondie live sehen kann. Und dann ist es natürlich dann so bei Typen und sowas, weil Debbie Harry wirklich ein schöner Mensch ist und sowas. Das war wirklich, also die die konnten durch die Reunion die Frau treffen, von der sie früher geträumt haben. Und ich verbinde mit der Reunion, aus diesen Gründen verbinde ich sowas wahnsinnig Romantisches, weil wirklich so Hamburger Punks waren plötzlich wieder so ganz kleine Kinderpunks. Und das fand ich sehr schön.
Ich war ja 13, als die Reunion war. Und ich glaube, dass, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Song könnte auch bei Wetten, dass aufgeführt worden sein. Ich habe es sträflicherweise nicht nachgeguckt
das ist ein während Klassiker. Der Recherche. Reflektor. Das hat mir irgendwann mal jemand gesagt, dass ich dauernd von Wetten, dass rede. Gut, dass du das jetzt machst. Also das ist ein Reflektor dauernd.
Also man ist man ist an dem Song 1999 nicht vorbeigekommen. Der lief
rauf
und runter im Radio. Es ist auch wirklich, wie Tees sagt, es ist ein Hit. Es ist ein absoluter Hit. Auch klar der beste Song des Albums. Ich finde das Album, ich habe es jetzt auch durchgehört nochmal, ich finde es auch eher durchwachsen. Also das will so viel, ne? Sehr viele Stile, was glaube ich auch für Blondie passend ist. Ich muss dazu vielleicht aber auch sagen, dass ich irgendwie einen schlechten Start mit Blondie hatte, weil ich glaube, die ersten Male, dass ich die mitbekommen habe, war, als ich so als junges Kind auf diesen Punkrock-Trip gekommen bin. Und das sogar, ich bin ja auch schon so alt, dass es da noch kein richtiges Internet gab. Deswegen war ich angewiesen auf diese, es gibt immer diese Billig-Punk-Sampler, die kriegst du auf jedem Flohmarkt hinterhergeschmissen, so CDs. Und da ist dann irgendwas drauf von Cham 69 oder Stiff Little Fingers. Und da war dann manchmal auch so ein Song von Blondie. Und ich war immer tief enttäuscht und habe nicht verstanden, was ist das denn jetzt? Das ist doch kein Punk. Weil das
das habe ich immer bei Clash gedacht.
Weil das so Popmusik war. Und ich habe das wirklich einfach nicht begriffen. Manchmal war da auch so Devo oder sowas drauf. Und ich war immer, das ist doch gar kein Punk. Ich habe es einfach nicht verstanden. Und deswegen hatte ich eher so ein bisschen Berührungsängste mit Blondie, weil ich wollte nur so stumpfe Punkmusik. Der Song war dann aber trotzdem geil. Und ich gebe auch zu, dass die natürlich tolle Sachen gemacht haben und Debbie Harry eine ganz faszinierende, tolle Figur ist. Aber so hundertprozentig warm bin ich dann doch nie damit geworden. Deswegen konnte ich nicht, wie die Hamburger Punks von den Tees gerade berichtet hat, so total in Freudentränen ausbrechen vielleicht.
Okay. Und natürlich, und was man zu Blondie immer sagen muss, finde ich, also absolute Superkunst, als Band mit einem jüdischen Background sich nach Hitlers Schäferhund zu benennen.
Ah, das ist eine interessante Sache mit Hitlers Schäferhund. Ist Blondie nach Hitlers Schäferhund benannt? Eigentlich ja nicht, weil Blondie schreibt sich ja mit IE und Blondie, der Hund von Hitler, nur mit I. Oder sollte das ein bisschen verfremden? Das spricht dagegen.
Dafür, Copyright, hat Hitler gesagt, da hat er ein Copyright drauf.
Dafür spricht aber wiederum, es gibt einen Iggy Pop Tribute Sampler aus dem Jahr 1997, We Will Fall, also vor der Blondie Reunion. Da sind aber Blondie beteiligt und sie sind da unter den Namen nicht Blondie drauf, sondern mit dem Namen Adolf's Dog. Und wenn man es mal ganz genau nimmt, sie schreiben Adolf dort mit PH. Also, ich glaube, natürlich hatten die so einen Punk-Humor und ich glaube auch, dass das eine Rolle gespielt hat. Platz 20, Blondie, sind wir uns alle einig, ist zu Recht in dieser Liste hier drin, oder?
Ja. Ja.
Wir kommen zum nächsten Platz. Ja. Das moderiere ich auch mal an. Weil jetzt, wo ich schon so von Blondie begeistert war, war das auch eine Reunion, die ich toll fand. Die britische Band Black Sabbath mit ihrem Album 13 aus dem Jahr 2013. Es ist das 18. und auch das letzte Studioalbum von Black Sabbath. Das erste Album seit Never Say Die von 1978, bei dem der Sänger Ozzy Osbourne wieder dabei ist. Also das 9. Sabbath-Album mit Ozzy Osbourne. Und da sind Stücke drauf wie End of the Beginning, das ist glaube ich das erste Lied, geht gleich los mit 8 Minuten. Dann God is Dead, auch fast 9 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich toller finden soll, End of the Beginning oder God is Dead.
God is Dead ist schon ein Überkracher, finde ich. Hat sogar einen Grammy auch gewonnen, fand ich auch interessant. Und das habe ich da auch bei Erscheinen rauf und runter gehört, dieses Lied. Finde ich richtig
wirklich
geil. Ja.
Also ich habe das so, also ich bin jetzt nicht der größte Black Sabbath-Fan unter diesem Planet. Ich finde das auch schon eine super Band. Und ich habe, produziert hat das Album Rick Rubin und der hatte einfach die eine geniale Idee, das klingt einfach genauso wie ganz früher. Und für mich hat das auch sehr gut funktioniert.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht das einzige von ihm produzierte Album, über das wir heute sprechen, wenn mich nicht alles täuscht. Werden wir noch sehen, das nur als kleiner Teaser.
Was ich bei solchen Sachen immer faszinierend finde, auch gerade mit, also ich habe mir angeguckt, wer wann bei Black Sabbath alles mitgespielt hat. Also die können auf jeden Fall zusammen American Football machen, so viele Leute wie das gewesen sind. Aber das eben so, die Kernessenz der Band, ne, das sind Leute, die zusammen zur Schule gegangen sind. Also wo kommt das, also wo kommt das her, dass so zwei Typen sich irgendwie riechen und sagen so, wir werden jetzt Heavy Metal erfinden? Das ist, das finde ich wahnsinnig spannend und dann für mich natürlich immer noch total faszinierend, dass Tommy Iommi ja auch so einen bestimmten Gitarrenstil geprägt hat, den er ja nur geprägt hat, weil er sich einen Finger abgesägt hat an der Stahlpresse. So, und dann musste er so ein Dings da drauflegen und jetzt ist es halt einfach, also...
Also Moment mal, ein Dings da drauflegen, die mussten, glaube ich, alles tiefer spielen, weil der Saitendruck dann niedriger ist oder irgendwie so, ne?
Ja,
also, dass ihr seid ja Menschen, die Saiteninstrumente spielen.
Ist ich dachte, das könnte mir erklären. Oder was die machen schon?
Ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass die eine kleine Terz tiefer spielen mussten, weil sonst hätten seine Appenfinger das nicht gekonnt.
Autsch. Nee, auch da wieder, ne? Durch den vermeintlichen Makel, durch den vermeintlichen Fehler dann ab in die Superkunst. Das finde ich schon wahnsinnig gut. Und ja, also meine erste Band hieß Warpix. Natürlich bin ich dafür, dass es Black Sabbath immer geben soll.
Ist euch auch mal aufgefallen, also der...
God is dead, but Black Sabbath.
Es gibt aber ein Einstellungskriterium bei Black Sabbath, wenn man da Schlagzeug spielen will, muss man die Initialien BW haben. Der Originaldrummer Bill Ward war hier nicht Teil des Line-Ups, sondern das hat Brad Wilk von Rage Against the Machine übernommen. Legen sie schon Wert drauf. Ich finde es auch echt gut. Ich muss auch sagen, ich finde es richtig geil. Ich habe das Album damals echt viel gehört und ich habe auch die frühen Black Sabbath Sachen, bis Ozzy raus war, immer gerne gehört. Ich glaube, ich habe mal selbst versucht, das rauszufinden, woran das liegt, weil ich bin eigentlich gar kein Heavy-Metal-Fan. Ich finde das oft nicht so geil. Ich glaube, ich finde aber immer die Metal-Bands geil, die als so richtige Blues-Bands angefangen haben. Wie zum Beispiel auch Aerosmith oder also Guns N' Roses haben ja auch schon so bluesige Elemente. Auch die Stones, das ist jetzt keine Metal-Band. Aber wenn das so bluesig ist, finde ich es richtig geil. Und dieses Album, Wahnsinn.
Bei uns bist du immer ganz tief im Blues, mein lieber Kolja. Ja. Das verspreche ich dir.
Billy Wilder. Da könnte auch Schlagzeuger bei Black Sabbath sein. Und Bernd Wernert aus Saarbrücken. Ja. Der hat auch mal bei Black Sabbath Schlagzeug gespielt, glaube ich.
Und Bill Wyman, der muss dann vom Bass umlernen. God is
Dead.
Wir nennen
ja bei uns in der Band Bassist und Schlagzeuger, also Huey und Max, heißen bei uns in die Rhythmuskrabbelgruppe.
Ach, bin ich froh, dass ich bei Tokotronic spiele. Obwohl, wer weiß, wie...
Brian Wilson... Kann vielleicht auch Schlagzeug spielen?
Ja, da wird auch noch drüber zu sprechen sein. God is dead, these riddles that live in my head, I don't believe that God is dead, God is dead. Das ist einfach ein wahnsinnig guter Text. Ich erzähle noch eine kurze Geschichte. 2012 war ich das letzte Mal in den USA zusammen mit meiner Frau und da haben wir uns das Grand Staircase Escalante National Monument in Utah angeguckt. Und ich hatte so ein großes, so ein riesiges russisches Fernrohr mit dabei. Weiß auch nicht warum. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Und Fernglas, nicht Fernrohr. Also schon Stereo. Und das haben wir da vergessen, tatsächlich. Bei diesem Monument, wo kein Mensch war, schon tagsüber. Und dann fiel mir das nach dem Essen abends im Hotel auf. Oh, wir haben das Fernglas da vergessen. Scheiße. Wollen wir das eben holen? Und dann sind wir da über diese Sandpiste gefahren. Es war schon so wirklich gruselig. Und da habe ich gesagt, ich kann ja mal die neue Black Sabbath. Und die war gar nicht mehr so neu. Nee, warte mal, das kommt ja gar nicht hin. 2013? Kam die 2013 aus?
Die kam am 7.6.2013 raus.
Dann waren wir 2013 in den USA. Die war neu auf jeden Fall, genau. Irgendwie muss es so gewesen sein. Ja, genau, kann so gewesen sein. Und auf
die,
jeden
die heißt ja sogar 13.
Deshalb heißt die so.
Na, es ist auf jeden Fall nicht das 13. Album. Da bleibt für mich nur die Jahreszahl. Ich habe es mich gefragt.
Stimmt. Naja, jedenfalls, wir fuhren dann nachts über diese Piste da in dieser Gruselgegend und ich meinte so zu meiner Frau, ich mach mal diese Black Sabbath rein und dann wurde es so richtig schön gruselig und wir trauten uns kaum aus dem Auto raus, aber das Fernglas lag da, ich habe es immer noch, Gott sei Dank.
Es gibt ja auch diese geile Geschichte, dass die irgendwie... Genau, die haben halt erst so Blues gemacht, aber der Proberaum war irgendwie gegenüber von so einem Kino, wo am meisten Publikum war, wenn da halt so Gruselfilme liefen. Und der Legende nach haben die so gesagt, okay, wenn die meisten Leute ins Kino gehen, wenn es gruselig ist, dann sollten wir vielleicht einfach gruselige Musik machen, weil dann kommen auch ganz viele Leute zu unseren Konzerten. War ja eine ganz gute Idee.
glücklicherweise.
Jedenfalls vielleicht das noch abschließend. Ich finde es auch sehr schön, dass Ozzy Osbourne, glaube ich, für Leute vielleicht auch meiner Generation, die mit dieser MTV-Serie groß geworden sind, nochmal sein Bild in der Öffentlichkeit so ein bisschen gerade rücken konnte, weil der war ja wirklich so um die Jahrtausendwende oder wann das lief, Anfang der 2000er, so eine Witzfigur im Fernsehen geworden irgendwie. Und viele hatten, glaube ich, er hatte dann diesen Hit Dreamer, aber viele hatten, glaube ich, gar nicht mehr richtig auf dem Schirm. Manche wussten vielleicht noch, dass der irgendwie mal eine Fledermaus den Kopf abgebissen hat oder so, aber dass der auch wirklich ein geiler Sänger ist und in einer tollen Band war, das konnte der damit auf jeden Fall nochmal unter Beweis stellen und zwar eindrucksvoll.
Oh, Dreamer ist aber auch so schön. Kommt in die Playlist auf jeden Fall.
Ja, mach rein.
Gut, das war Platz 19, Black Sabbath. Und jetzt...
Isst du gerade beim Moderieren?
Ich hatte hier so ein Stück Keks. Platz 18, ja. Lieber Kolja, jetzt sag du das mal an. Das ist deine Baustelle.
Platz 18 ist wahrscheinlich meine Baustelle, weil es sich um ein Rap-Album handelt. Und zwar von Camp und Fit Mella, das Album Zurück ohne Zukunft aus dem Jahr 2022. Also ein relativ neues Album. Der Rapper Camp und der Produzent Fit Mella sind das. Camp ist der beste Rapper Österreichs, meiner Meinung nach. Und der hat 2010 mit einem anderen Produzenten, Viz Vienna, schon mal ein Album gehabt. Das hieß Versager ohne Zukunft, VOZ. Und das war ein unglaubliches Album. Der war immer so ein, irgendwie so ein Geheimtipp, Naturtalent, der da so hier und da mal, glaube ich, mal eine Maxi oder ein Mixtape hatte, so schon ab den 2000er Jahren. Aber da kam nie so viel. Und der hat dann 2010 damals dieses Album gemacht, was ein Achtungserfolg war, zumindest insoweit, dass es, glaube ich, Album der Ausgabe in der damals noch existenten Hip-Hop-Zeitschrift Juice war, was schon so ein kleiner Ritterschlag war. Natürlich war das kommerziell überhaupt nicht erfolgreich und das kennen nur Hip-Hop-Leute, aber das ist wirklich eins der besten deutschsprachigen Rap-Alben gewesen, finde ich, dieses Album damals. Und da hat er halt jetzt einfach nach 12 Jahren diesen Nachfolger rausgebracht. Das hat mich kalt erwischt 2022, als die Ankündigung kam.
Was hat er die 12 Jahre dazwischen gemacht?
Der sagt das irgendwo auch hier auf dem Album, dass er Turnschuhe gezeichnet hat. Und das ist, glaube ich, kein Witz.
So ein also, Produktdesigner mehr hat sich das angehört.
Genau, der hat so Turnschuhe entworfen. Aber der hat auch in der, ich glaube, seine Familie hat eine Apotheke oder so. Da hat er auch irgendwie gejobbt. Und er hat, da erzählt er ausführlich in diesem Album von sehr, sehr viel Alkohol getrunken auch und, glaube ich, ist auch durch so ein paar Jammertäler geschritten. Darum ging es aber auch schon 2010. Ne? Also das war immer das Tolle an seiner Musik, diese schönen Soul-Samples, so runtergepitchte Vocals und dazu diese Gossenpoesie, so diese Trinkerlyrik irgendwie, aber halt immer total gut gerappt. Sehr gute Reimketten, so New Yorker State of the Art eigentlich, was der da macht. Mit Wiener Schmäh. Man versteht auch nicht immer alles, weil der nennt dann auch mal so österreichische Promis.
Man versteht wirklich nicht immer alles.
Ja, ja, das stimmt. Also das ist bei dem Album nicht mal so sehr wie bei dem Erstlingsding, wo der die ganze Zeit nur so auch so Referenzen immer hatte auf so irgendwelche österreichische Fernsehfiguren, die man halt nicht kennt. Ne? Man hat immer gemerkt, ja, der hat das jetzt sehr gut gereimt. Keine Ahnung, wer das ist. Was halt an seiner Musik spannend ist, ist, dass das wie ein Tagebuch, glaube ich, funktioniert. Ne? Also man hat auch 12 Jahre von dem im Grunde nichts mitbekommen. Und jetzt weiß man, was der in den letzten 12 Jahren gemacht hat, wenn man dieses Album hört. Also der erzählt da aus seinem Leben. Teilweise ist es wirklich auch traurig. Der Tod seiner Mutter zieht sich durch einige Songs in diesem Album. Ne? Und auch eine gewisse Verzweiflung, dieses Alkoholthema. Ich finde es eine ganz besondere, eigenartige Mischung, die der irgendwie macht. Und war begeistert von dem Album. Ich habe dann auch die Chance beim Schopf gepackt, als das angekündigt wurde. Ich dachte, Camp Rap wieder. Da war ich gerade zufällig dabei, mit meinem Kumpel Bobby Fletcher ein Album fertig zu machen. Da dachte ich, wenn ich jemals in meinem Leben ein Feature mit Camp haben will, dann wohl nur jetzt, weil offenbar macht er wieder was. Habe ich ihn einfach angeschrieben und wir haben es geschafft. Bin ich ganz stolz drauf. Der ist auch auf unserem Album Vielleicht ist besser so vertreten. Und der hat nicht viele Features gemacht. Ich glaube, der hat mal was mit Prinz Pi gemacht und auch mit Casper gab es mal was, aber das war es auch schon so. Ja, wie fandet ihr das denn so?
Sagt er dann so, yo, servus eigentlich, wenn der dann ans Telefon geht?
Ich habe ihm nur geschrieben, aber bestimmt hat er servus geschrieben. Wir hatten uns aber auch schon mal irgendwo getroffen, also wir kannten uns.
Und Hip-Hopper mit einer Apotheke, da würde ich auch nochmal durch die Bücher gucken.
Ja.
Da würde ich vielleicht Warum? Dann doch nochmal den Rezeptblock.
Der Hustensaft ging aber gut.
Kontrollieren, ob da wirklich alles saugt.
Aber ihr habt es doch auch gehört, oder?
Ja.
Und teilt ihr meine Begeisterung?
ich kam nicht so ganz rein, aber ich verstehe total, was du meinst, aber mir fehlt jetzt wirklich so die totale Sachkenntnis, um dann so diese Vergleiche auch ziehen zu können. Ich, ja, vielleicht bin ich hip-hop-mäßig zu primitiv. Bei Österreich und Hip-Hop denke ich immer erstmal an Young Horn.
Ja. Immerhin, ich dachte, du nennst jetzt Total Chaos oder so.
Das ist für mich eine britische Punkband.
Ja, auch. Ja, also ich glaube schon, dass man wahrscheinlich, um sein ganzes Genie und seine Versiertheit zu verstehen, muss man wahrscheinlich ein bisschen wissen, auch woran der sich orientiert. Ich habe es eben gesagt, so, es gibt so Rapper in New York wie Cameron oder so, die dann ähnlich reimen wie er, und das ist alles wirklich auch technisch sehr anspruchsvoll, aber es hat halt eine Lockerheit. Es klingt zu keiner Sekunde angestrengt oder so, sondern
das habe ich auch wahrgenommen.
Der schüttelt das so irgendwie so aus dem Ärmel so, und das finde ich sehr beeindruckend.
Glaube ich, eine wahnsinnig gute Sprache zum Rappen, österreichisch-wienerisch. Also kommt mir so vor, also da ist das Alphabet egal, da kann man die Sachen einfach hintereinander hauen, wie man sie haben möchte. Das hat mir sehr gut gefallen. Beachtlich fand ich, dass er über den Hamburger Maler Daniel Richter rappt. Das ist mir aufgefallen.
Weil der da seine Professur hat in Wien wahrscheinlich. Ne?
Ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, er sagt dann ja auch die Angewandte. Mhm. Also das ist ja die Kunstuni für die Wilden von Wien. Da bin ich mit meinem Freund Felix mal reingegangen. Das fanden die nicht so witzig, dass da so ein Altrocker reinkommt und die Leute mal freundlich begrüßt hat. Das hat wirklich so, moin! Haben sie sich umgedreht und haben dann wieder die Plakate schwarz angemalt. Das fand ich aber geil. Es kam mir auch so vor, als ob der auch so versucht hat, was in Richtung Kunst zu machen oder eben vielleicht so Produktdesigner, T-Shirt, Turnschuhmaler. Das fand ich gut. Und ansonsten habe ich natürlich gedacht, ob der mit seiner ersten Platte von der Intensität so einen kleinen Casper auch ein bisschen vorbereitet hat.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass Casper das...
Dass er das ganz gut fand, auf jeden
Fall. Ja, und der wird das auch gehört haben und so. Und die werden sich auch bestimmt über den Weg gelaufen sein. Es ist nochmal, Caspers Ansatz war natürlich größer, musikalischer, offener für genrefremde Einflüsse und so. Das ist jetzt bei Camp, also das ist schon sehr pure Rap-Musik.
Ja, halt, ne? Und aber bei Zurück ohne Zukunft habe ich auch gedacht, dass der Casper ihm vielleicht Mut gemacht hat, jetzt einfach nochmal wieder loszuzirkeln und eine Platte rauszuhauen. Irgendwas habe ich gedacht, dass da zwischen den Zeilen irgendwas zwischen Bielefeld und dem 32. Bezirk irgendwas am Funken ist.
Also wie gesagt, es gab mal ein Lied, wo die beide drauf waren, aber das ist schon lange her. Also ich schließe es nicht aus, aber ich weiß es nicht.
Sag mal, und war das kommerziell erfolgreich, das Comeback-Album?
Nee, ich glaube, das ist alles nicht kommerziell erfolgreich. Ne? Das kam dann auf Vinyl digital in einer, weiß ich nicht, 500er oder 1000er Auflage. Ich glaube, dann sind schon die ganzen Vinylsammler da und kaufen das, weil das irgendeine tolle Farbe hat. Und dann wird nochmal nachgepresst. Also ich glaube schon, dass der ein bisschen Platten verkauft hat. Aber das wird jetzt nicht... Wobei... Ich lüge, wo ich mich gerade reden höre, man landet ja doch immer in den Charts, wenn man dann nämlich 1000 Vinyls verkauft. Das war in den Charts. Wenn das kommerziell erfolgreich ist,
nee, das würde ich noch mal differenzieren.
Sag ich ja. Ich glaube, das war nämlich so ein Ding. Jetzt erinnere ich mich gerade wieder, dass viele das so abgefahren fanden, dass jetzt wirklich der Versager ohne Zukunft hier diese Media-Control-Charts-Meldung, die man dann ja machen kann, gepostet hat. Das war ganz witzig so, wenn man
also es war Platz 9 und es
ach,
war.
Siehst du mal, das war der Top 10-Rapper.
Ja, aber es war 2 Wochen in den Top 100, ne?
Ja, also, gut.
Reicht.
Ja, reicht. Ja, du kannst jetzt nicht deinen Tokotronic-Maßstab hier an.
Nee, ich stürze noch mal schnell wieder raus. Also, ja, mich hat ja nur für uns jetzt interessiert, für unsere Liste hier, wenn wir sagen, die besten Comebacks, heißt das ja nicht die kommerziell erfolgreichsten Comebacks.
Nein,
das, unsere Maßstäbe sind andere und ich finde das, ja, fand ich schon total spannend, darüber was zu erfahren und das auch mal im Album zu hören, was ich sonst nie gehört hätte. Gut, dass das hier drin ist, auf Platz 18, und jetzt kommen wir zu Platz 17 und da übergebe ich das Mikrofon an dich, Thies.
An mich. Und das also auf Platz 17, das muss man ein bisschen erklären. Also ich finde, das bringt mir sehr viel Spaß bis jetzt heute. Und muss aber auch sagen, dass ich gar nicht so wusste, was Comeback-Alben sind. Aber ich wollte mich halt auch redaktionell kreativ einbringen in die Liste. Und das ist ein bisschen naheliegend, was es mir fast schon wieder peinlich ist. Aber auf Platz 17 sind die Weaker Thans mit einer Platte, die heißt Reunion Tour. Das war es eigentlich schon mit der Begründung. Nein, das muss so stimmt das gar nicht.
Aus dem Jahr 2007.
Aus dem Jahr 2007. Das habe ich dann auch nochmal nachgucken müssen, dass das von 2007 ist. Also da habe ich mir dann auch den Oberschenkel aufgeschnitten und nochmal die Ringe gezählt, ob das wirklich schon von 2007 sein kann, weil es für mich einfach viel, viel näher ist. Das hat mich dann wieder auch in so eine Zeitdepression da irgendwie reingeknallt und sowas. Und wie gesagt, die Weakerthans sind ja mit Mia und Markus, unserem Label, wirklich Jahre, seit Jahren sind wir befreundet, die ganze Zeit. Manchmal kommt der Soundmann Cam, wir holen ihn aus Kanada, damit er für uns arbeiten kann und sowas alles. Und ich habe das hier drin, weil das bis jetzt auch die letzte Platte von denen gewesen ist, weil die einen wahnsinnigen Einfluss auf mich gehabt haben vom Gitarrespielen her und eben einfach auch von der Art zu texten her. Und kann immer einfach nur wieder sagen, dass ich glaube, dass der Schlagzeuger Jason Tate, der hat einen so unbekannten, aber immensen Einfluss auf die deutsche Rock-Schlagzeuger-Szene gehabt und sowas, weil man das gar nicht glauben konnte, dass eine Punkband, dass da so ein guter Schlagzeuger mitspielt. Das kannte man eben einfach nicht. Musikalisch wahnsinnig, für mich wahnsinnig weit vorne und ich bin der Band für immer dankbar, weil als ich mit Stemmi noch Musik bei Tomte gemacht habe, haben wir auch mit denen zusammengespielt, weil wir uns aufgequatscht hatten und ich habe da zum ersten Mal einen Capodaster gesehen. Und wer wäre ich heute ohne einen Capodaster? Und das habe ich nur wegen John K. Sampson, dem Sänger der Band und sowas. Und aber die Platte hat da schon fünf Jahre gedauert. Und ich wollte einfach, dass die Weakerthans mal wieder in der Liste beim Reflektor auftauchen.
Ja, ich denke natürlich sehr an unsere aller, also ich meine jetzt dich nicht, Kolja, du warst ja damals noch ein kleines Kind. Mhm. 1999, als wir auf Tour waren, ne? Toko, Weakerthans. Und du warst auch dabei.
Ich war mit dabei. Ich habe verkabelt.
Das war, ich habe da ganz sehr schöne Gefühle an diese Zeit zurück. Ja, Kolja, sag dir das was? Ist das deine Welt?
Also
Emo-Punk.
Mir hat das erstmal gar nichts gesagt. Und dann habe ich auch noch gelesen, dass da einer von der blöden Band Propagandi mitmacht. Da war ich so, oh, nee. Dann habe ich weitergelesen bei Wikipedia, dass die mal auf Tour mit Tomte und Tokotronic waren. Dann habe ich verstanden, warum die in der Liste sind. Da habe ich es mir auch angehört und ja, ich weiß nicht, vielleicht muss man bei der Tour dabei gewesen sein. Mir kam es so alles so ein bisschen brav vor. Also war irgendwie so nette Musik, aber hat sich jetzt mir nicht so eingebrannt irgendwie.
Sehr gut, wären die Ticketpreise nicht so teuer, wenn die wieder auf Tour kommen.
War okay, ja.
Und ist Reunion Tour, weil es war ja, wie, 5 Jahre dazwischen? 4, 5? Zwischen dem vorigen Album Reconstruction Side und Reunion Tour. Ist das ein wirkliches Comeback-Album? Gutes Comeback-Album?
Nö. Also habe ich ja gesagt, ich habe das nur aufgeschrieben, damit Weakerthans in der Liste sind und sowas. Nee, das ist ja die Lyrik von John K. Sampson hat immer sehr so mit Vergangenheit und Zerfall und wie man versucht weiterzumachen und sowas. Und deswegen ist es, glaube ich, sozusagen eine künstlerische Idee, das Reunion-Album zu nennen.
Und hast Reunion du da eine Connection? Ist die Band noch oder wieder aktiv oder gar nicht mehr?
Nee, die Band ist einfach nicht mehr aktiv. Mhm. So, das ist, also die haben sich nicht aufgelöst und sowas, aber die machen alle verschiedene Sachen und sowas. Keep your fingers crossed, liebes Reflektor, Zuhörerpublikum.
Best heart greetings to Canada.
Auf jeden Fall.
Kommt nämlich aus Kanada. Er sagtest du, glaube ich, eh. Wir kommen zu Platz 16. Und das ist ein Album eines Hamburger, ja, eigentlich kommt er aus dem Ruhrgebiet, aber in Hamburg ansässigen Künstlers. Udo Lindenberg, Stark wie zwei. Es wird gesagt, das 35. Studioalbum von Udo Lindenberg von 2008. Aber ich habe nochmal nachgezählt. Ich glaube, eigentlich ist es das 32. Studioalbum. Egal. Hast du da genauere Informationen, Kolja?
Es ist ja immer auch die Frage, zum Beispiel schon, wenn man sich fragt, was war das Album, was er davor gemacht hat. Der hat dann ja irgendwann angefangen, immer wieder Studioalben zu machen, wo er alte Lieder nochmal neu interpretiert hat, reden wir wirklich nur von Alben mit Originalmaterial, das unveröffentlicht war, dann würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, es war eher das 32. als das 35. Ja. Aber der hat ja wirklich gerade so in den 90ern und Nullern, da kamen ja diverseste Aufgüsse von altem Zeug. So.
Also es war so, der Vorgänger dieses Albums, Stark wie zwei, aus dem Jahr 2008, war ein Album mit dem Titel Atlantic Affairs, aus dem Jahr 2002. Davon hat Udo Lindenberg, weil jetzt kommen wir mal zu den, vielleicht auch mal zu der kommerziellen Dimension von Comebacks. Von diesem Album Atlantic Affairs hat Udo Lindenberg nur 7000 Stück verkauft.
Oh.
Und von Stark wie zwei dann 700 1000. Also er hat seine Verkäufe verhundertfacht.
In einer Zeit, in der die Verkäufe generell zurückgingen.
Genau, es war schon in der Digitalisierung. Es war sein erstes Nummer-1-Album überhaupt. Und ich fand das krass, dass der plötzlich so wieder da war. Das wurde ja auch so ein bisschen vorbereitet. Es wurde ja Werbung für ihn gemacht von Kollegen wie Jan Delay und so. Und ich erinnere mich vor allen Dingen, als ich irgendwann mal hier, als das gerade rauskam oder glaube ich noch nicht raus war, da traf ich hier in Berlin meinen Bekannten Sebastian Wehlings. Du kennst ihn auch.
Ja, ich kenne ihn auch.
Ne? Ich kenne ihn wirklich aus totalen Toko-Anfangstagen. So eins der allerersten Tokotronic-Interviews hat er gemacht, damals für das Magazin Westside. Und wir sind irgendwie in Kontakt geblieben. Und damals hatten wir schon weniger Kontakt, aber ich traf ihn irgendwie hier im Monarch. Und da saß der so gut gelaunt und ich fragte ihn so, was machst du denn so? Und er sagte, ja, ich schreib Songs, so jetzt zum Beispiel gerade was für Udo Lindenberg. Und ich so, echt genial, Sebastian Wehlings schreibt Songs für Udo Lindenberg. Sag mal, und wie heißen die denn so? Und dann sagte er, ja, also einer heißt, ich zieh meinen Hut. Und da dachte ich, das ist genial. Udo Lindenberg Song, ich zieh meinen Hut. Und da wusste ich schon, das kann was werden. Komponiert ist der, glaube ich, sogar von Tobias Kuhn, ja, mit dem du wiederum enge Verbindung hast.
Bester Song der Platte, meiner Meinung nach.
Ich ziehe meinen Hut?
Ja, da ziehe ich wirklich meinen Hut vor. Finde ich richtig toll, das Lied.
Ja, ich habe total warme Gefühle an dieses Album, weil das hat gar nichts damit zu tun, dass ich das selber besonders viel gehört habe. Ich muss da wirklich immer sehr stark an meine Mutter denken. Die hat wirklich wenig Popmusik gehört, aber dieses Album war ihr total wichtig. Sie ist, meine Eltern hatten so ein paar Udo Lindenberg-Alben, aber so ganz alte aus den 70ern, die ich sehr liebe, die irgendwann ich an mich genommen habe. Ball pompös und Sister King Kong und Galaxo Gang und sowas. Genau, mein Vater ist 2007 gestorben und das Album eben Stark wie zwei aus dem Jahr 2008 und sie hat immer diesen Titelsong gehört, in dem es heißt Stark wie zwei, ich gehe die Straße runter, Stark wie zwei, egal wohin ich gehe, du bist dabei, ich bin jetzt stark wie zwei. Und ich dachte so, ja, toll, wenn Popmusik sowas kann und auch so altersübergreifend funktioniert. Und deshalb alle Achtung für Udo Lindenberg. Und er hat dann ja auch, das war ja dann auch wirklich keine Eintagsfliege, es ging ja weiter 2011 mit diesem MTV Unplugged Album. Das hat, glaube ich, noch mal mehr verkauft. Und jetzt ja auch, im letzten Jahr war dieser Hit Komet, ne?
Mit Apache.
Ja,
ja. Ja, aber auch.
Das war die erste Nummer 1 Single von Udo Lindenberg, dieser Komet-Song. Kann man sich gar nicht vorstellen, so, ne? Aber ja.
Ja, er hat halt eigentlich mit diesem Album Stark wie 2 das nochmal eingeleitet, dass er wirklich zu so einem Stadionrocker wurde, was er ja gar nicht war vorher, auch wenn man das vielleicht gedacht hätte. Aber dieses Grönemeyer-Westernhagen-mäßige kam bei ihm, was die Publikumszahlen angeht, erst nach der Platte. Also der hat nur ganz spät auf einmal Riesenkonzerte gespielt, so, weil die Mucke halt wieder gut wurde auch und irgendwie Nerv getroffen hat. Das beschreibt der Benjamin von Stuckrad-Barre auch manchmal ganz, ganz gut, der viel immer über Udo geschrieben hat. Der hat ja einfach 20 Jahre lang auch keine relevante Musik mehr gemacht. Ich bin zwar über den Anti-Nazi-Song Panik Panther auf ihn aufmerksam geworden, 1993 glaube ich. Das war schon irgendwie ein ganz gutes Lied, auch wenn die Gitarre vielleicht fragwürdig ist und so, aber da hat er irgendwie mal schon mal was gemacht, was ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Aber das waren
und
so.
Und wir hauen mit den Tatzen den Nazis auf die Glatzen,
genau.
Oder wie heißt das?
Ja, genau so. Und Faschus, verpisst euch, keiner vermisst euch, wir wollen euch nur von hinten sehen. Das war in Ordnung, aber da, keine Ahnung, das waren alles nicht mehr so toll. Ich glaube, der hat sich dann auch eher aufs Trinken fokussiert, hat nur im Gegensatz zu Camp halt trotzdem Alben gemacht dabei und die waren dann nicht so richtig gut. Aber dieses Album war dafür so richtig, richtig gut. Also wo er, glaube ich, auch es geschafft hat, was vielleicht auch für so ein Album wie das von Black Sabbath gilt, über das wir eben geredet haben, wo er es nochmal spät geschafft hat, die Essenz seiner Kunst so zu verdichten. Und das Album ist so ein richtiges Udo Lindenberg-Album. Also zwei Lieder mag ich nicht. Das ist einmal das Silbermond-Feature und das ist noch der etwas schlüpfrige Song Der Greis ist heiß. Die hätte man meiner Meinung nach beide einfach weglassen können, dann wäre das Album perfekt. Aber die anderen 12 Lieder, da stimmt echt alles. Also finde ich ganz weit vorne dabei. Auch die Features. Das Ding mit Jan Delay finde ich witzig. Das Ding mit Helge Schneider finde ich ganz hervorragend. Also es sind halt auch so richtige Features, wo man merkt, die haben das zusammen gemacht. Da hat nicht irgendjemand eine Spur geschickt oder so, sondern dem haben ein paar Leute, das war nicht nur Stucki, das war eben auch Jan Delay, dem haben ein paar Leute so ein bisschen, glaube ich, unter die Arme gegriffen, haben gesagt, komm Udo, da schlummert doch was in dir und so. Und das hat ja funktioniert. So, finde ich sehr schön.
Einmal getroffen, auch habe ich mit Stuggi zusammen ein Interview gemacht im Hotel Atlantik, wie man sagen muss. Und dann bin ich los, musste zum St. Pauli-Spiel und Telefon klingelt, Stuggi ruft mich wieder an. Ich so, hä? Bud Call oder was? Und er so, du musst zurückkommen, er ist jetzt da. Und ich so, was? Und dann, ich bin nicht besonders geschickt da drin, berühmte Leute zu treffen, aber irgendwie ist es natürlich auch total behämmert, wenn man das nicht macht, vor allen Dingen, wenn Stuggi gesagt hat, dass ich vorbeikommen soll und sowas. Und dann habe ich einfach echt nur so meine Hand ausgestreckt. Er nimmt meine Hand und sagt, du bist der mit dem Fischlied. Ich habe dich auf dem Zettel. Und er kann wirklich seinen Hut auf eine, also der kann seinen Hut 10 Zentimeter in die Höhe und wieder nach unten bewegen. Das werde ich nie vergessen. Das redet so mit einem und dann wandert der Hut so über seinen Kopf. Finde ich wahnsinnig cool. Bin ich sehr froh, dass Stuggi mich angerufen hat und dass ich den Mut hatte, zurückzugehen.
Ich finde das gut, dass Leute wie Jan Delay und Stuckrad Barre das gemacht haben, dass die Udo Lindenberg so unterstützt haben, weil der war, als wir anfingen mit Tokotronic in Hamburg, da war der in dieser Szene, in der wir waren mit der Band, so eine Feindfigur für viele. Und das habe ich wirklich, das habe ich nie verstanden so. Und das fand ich immer so ein bisschen blöd, respektlos. Und ich habe mich auch gefreut über dieses Comeback. Wir müssen weitermachen. Wir kommen zu Platz 15. Das ist ein Album mit dem Titel Lodestar von der Britin Shirley Collins aus dem Jahr 2016. Ein paar Worte zu Shirley Collins, weil die wahrscheinlich jetzt viele nicht kennen. Kanntet ihr die vorher?
Noch nie gehört.
Ich okay. auch nicht.
Nee. Dann mache ich ein kleines Referat. Also, sie ist 1935 geboren. 1954 kam sie mit einem Musikforscher zusammen. Den lernte sie in ihrer Heimat in England kennen. Und er war dort, weil er als Amerikaner vor McCarthy geflohen war. Kommunistenverfolgung und so. 1995 erschien dann ihr erstes Album mit englischen Folksongs mit dem Titel Sweet England. Und dann im selben Jahr reiste sie mit ihrem Mann in die Südstaaten der USA. Dort sammelten sie Songs von Südstaatenmusik, also sie machten solche Field Recordings. Die erschien auch als Album mit dem Titel Sounds of the South und ihr könnt einige dieser Songs in dem mein Lieblings-Coen Brother Film, ich mag die sonst gar nicht so, aber diesen Film Oh Brother, Where Are Thou, den mag ich sehr gern. Und dort könnt ihr einige dieser Lieder nachhören, die da gesammelt haben. Na, als sie dann zurück war in England, Anfang der 60er Jahre, setzte sie ihre Karriere als Sängerin fort und die Einflüsse ihres US-Aufenthalts flossen in die Musik ein. Ihr wichtigstes Album war dann Anthems of Eden aus dem Jahr 1969. Und das war auch ein wichtiger Einfluss für Folkbands, wie zum Beispiel Fairfront Convention, aber auch für ganz andere spätere Band, zum Beispiel die von mir hochgeliebten Current 93. Liebt ihr die auch?
Kenne ich auch wieder nicht.
Ah, ich tue das alles in die Playlist. Naja, egal.
Tee sagt schon gar nichts mehr.
Das tue ich alle in die Playlist.
Dann aber, Ende der 70er Jahre, zog sich Collins vorläufig aus dem Musikgeschäft zurück. Eigentlich, weil sie sich auf ihre Familie fokussieren wollte. Aber es war dann so, dass ihr Mann sie verließ und sie aufgrund dieser schmerzhaften Scheidung ihre Stimme verlor. Dysphonie nennt man dieses Leiden.
Aufgrund der Scheidung?
Ja, das war wirklich, glaube ich, psychisch sehr belastend für sie, so diese Trennung.
Ja.
Und dann konnte sie halt keine Musik mehr machen, ihr ging auch das Geld aus, sie verkaufte ihre Instrumente, jobbte im Jobcenter und machte in den Folgejahren nur ganz vereinzelte Aufnahmen. Unter anderem mit David Tibet, dem Kopf von Current 93. Und dann kam die Sensation nach 38 Jahren, das ist nochmal eine andere Hausnummer als jetzt bei Blondie, im Alter von 81 Jahren veröffentlichte sie eben dieses Album, was jetzt hier in unserer Liste ist, Lodestar, auf dem Indie-Label Domino. Indie-Konnoisseure kennen dieses Label. Thees, du kennst es?
Kennen wir.
Kolja kennst du nicht?
Nö.
Macht nichts. Ist ein super Label, mal so verkürzt gesagt. Und dieses Album gilt als ihr bestes Album. Und ich empfehle euch das auch sehr, euch das mal anzuhören, weil das was ganz anders ist als, ihr habt es gehört, ne? Ich meine jetzt auch die Hörerinnen und Hörer, aber euch natürlich. Das ist ganz anders als diese Folk-Klischees, die man mit dieser hippie-lastigen Folk-Szene aus den 60ern und 70ern verbindet, von der sich Shirley Collins übrigens auch schon immer abgegrenzt hatte. Sie konnte damit nichts anfangen. Sie hielt auch Bob Dylan, den sie mal traf, für einen Nachmacher. Und dieses Album Lodestar hat sie zu Hause in ihrem Reihenhaus aufgenommen, weil sie hatte keine Lust, in ihrem Alter noch in ein Studio zu gehen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz tolles Comeback-Album. Ja, Thies, du bist doch Billy Bragg-Fan, oder?
Der hat auf jeden Fall gesagt, dass sie eine englische Kulturikone ist und sowas. Also hat mich wirklich einfach gewundert, dass da jemand auftaucht in der Liste, von dem ich wirklich noch nie was gehört habe. Vor allen Dingen, weil ich ja wirklich dann auch so englischen und irischen Folk sehr, sehr mag. Und das ist mir noch nie vorher über die Füße gestolpert.
Und kann man sich gut anhören?
Auf jeden Fall. Also wir lieben, also irische und chinesische Musik, das ist die beste. Also quasi Musik, die man nur auf schwarzen Tasten spielen kann und eine weiße dazu. Das ist so meine.
Aber sag mal, Jan, hast du die denn schon auf dem Schirm gehabt vor diesem Comeback-Album oder hast du sie durch dieses Album kennengelernt?
Ich durch das Album, weil das halt auf Domino war. Ich habe die aber ehrlich gesagt auch ein bisschen vergessen gehabt. So.
Ja.
Und jetzt, als wir diese Liste gemacht haben, fiel sie mir wieder ein, weil ich eben wusste, dass sie lange nichts veröffentlicht hatte. Ja, lassen wir es damit gut sein. Ich habe genug dazu erzählt. Platz 14, das...
Da sage ich als Rapper wieder was zu. Jetzt geht es wieder um Hip-Hop. Es ist erstmal eigentlich eine Frechheit, dass ich dieses Album, also dass ich auf diesem Album bestanden habe, denn eigentlich hätte man natürlich 2001 von Dr. Dre nehmen müssen. Das ist das Comeback-Album schlechthin.
Aber da ich diesen Namen nicht aussprechen kann, genau, wie alle wissen, haben wir das nicht gemacht.
Dann hätte es hier wieder geheißen Dr. Dre und das wollte ich verhindern und wir haben schon eine ganze Folge über NWA gemacht und viel mehr außer war ein richtig geiles Comeback-Album, kann man zu 2001 vielleicht auch gar nicht sagen, aber sein Schützling Eminem, der hat ein Comeback-Album gemacht, das ist umstritten. Das ist auch wahrlich nicht das beste Eminem-Album, aber es ist interessant und ich persönlich mag es auch. Die Rede ist von dem Album Relapse und das ist 2009 erschienen, nach 5 Jahren. Also davor hatte er ja einen ziemlichen Lauf mit der Slim Shady LP, Marshall Mathers LP, Eminem Show und dann kam Encore, die kamen alle in relativ kurzer Zeit und dann kam 5 Jahre nichts mehr und dann kam er halt 2009 zurück mit Relapse. Und das war ganz eigenartig, weil der hatte eine schwere Zeit gehabt in diesen 5 Jahren. Also der hat ganz offensichtlich Drogenprobleme gehabt, worauf der Titel auch anspielt. Er war depressiv gewesen. Proof, sein bester Freund von der Rapband D12, war gestorben in der Zeit. Eminem ging es einfach nicht gut. Und er ist dann... Ein Jahr vor Relapse ist er clean geworden. Der sagt das immer, man weiß es, das ist auch wieder eine Hitler-Verbindung. Am 20.04.2008 ist er clean geworden. Das, ich glaube, so anonyme Alkoholiker, die machen immer viel mit diesem Datum irgendwie. Ne? Der ist ja auch in irgendwelchen Gruppen und so. Und deswegen ist dieses Datum bekannt. Und irgendwie hat er auch mit diesem Clean-Werden dann eine Schreibblockade überwunden. Und hat halt dieses Album gemacht. Das war ein komisches Album, weil der zum Beispiel rappt der da bei ganz vielen Liedern mit so einem seltsamen Akzent. Man weiß gar nicht, ob das jetzt indisch ist oder so. Ganz viele waren tierisch genervt davon. Ich erinnere mich noch an viele Diskussionen.
Klingt von mir dann halt sehr gute Idee.
Das ist völlig obskur. Das Album hat ja auch so ganz viele Lieder. Und dann rappt er immer mit diesem Akzent. Mein Freund Jakob und ich haben das damals total geil gefunden. Und wir mochten das auch, dass der nicht so ein... Der war jetzt zwar clean und war wieder da, aber das war nicht so ein seriöses, erwachsenes, geläutertes Album. Die hat er dann erst danach gemacht, als er sich, glaube ich, noch mehr gefangen hat, so. Sondern der hat irgendwie, das ist teilweise völliger Quatsch. Der hat auch Slim Shady zurückgeholt. Das ist ja so seine Kunstfigur, die dauernd, Leute tötet oder so. Also der rappt dann aus der Sicht eines Serienmörders. So Eminem-mäßig. Es geht um Drogen. Der basht irgendwelche Promis, natürlich kotzt er auch wieder über seine Mutter ab. Ist auch teilweise echt verstörend. Er berichtet auf einem Song auch über Kindesmissbrauch, den er erlebt hat. Und aber es ist so ein völlig wahnwitziges Ding. Und ich erinnere mich gut, dass damals so in den Hip-Hop-Kreisen viele nicht wussten, was soll das denn jetzt so. Ne? Aber ich finde es irgendwie interessant, dieses Album. Kanntet ihr das?
Nee, ich kenne wirklich nur dieses eine ganz bekannte. Das habe ich immer gern zum Sport gehört und fand das wirklich beeindruckend.
Welches meinst du jetzt? Slim Shady, wo Hi My Name ist? Oder das mit...
Ja, genau das.
Also das erste und, bekannte. So.
Und das hat mich sehr beeindruckt tatsächlich.
Also der Rap-Gesang auf der Relapse ist quasi die Metallica-Snare auf seinen Anger des Hip-Hops.
Genau.
Vielleicht so in diese Richtung muss man das...
Vielleicht hätte ich das so formulieren sollen.
Absoluter Hammer auf jeden Fall, dass der sich für Kamala Harris ausgesprochen hat als Präsidentschaftskandidatin. Vielleicht muss man das rausschneiden, weil ich glaube, dass die Folge nach der USA-Wahl rauskommt.
Nein, dieser erste Teil kommt vor der USA-Wahl.
Ach ja, ein Zweiteiler ist das ja.
Mhm. A New Dawn. Das fand ich politisch sehr interessant. Und das andere ist, macht mich ganz stolz, dass wir Sebastian Wehlings zum zweiten Mal in dieser Sendung auftauchen lassen können. Denn ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich vor dem Mercado in Hamburg-Altona-Ottensen gestanden habe, Sebastian Wehlings kurz getroffen hat, der zu mir gesagt, ich gehe jetzt ins Eminem-Konzert ins Volksparkstadion, da gibt es ein Riesenrad auf der Bühne. Und ich so, was willst du da und was zur Hölle macht ein Riesenrad auf der Bühne? Und aber das ist alles wahr geworden und das ist irgendwie, da muss ich immer dran denken, wenn ich da vorbeigehe, dass ich mich mit Sebastian Wehlings da getroffen habe, bevor er zum Eminem-Konzert da hingegangen ist. Tees, willst du mit? Nee, Hip-Hop, das ist bald over.
Ja, von wegen, ne? Naja, obwohl, also genau, irgendwie diese kommerzielle Aspekt der Comebacks, zumindest bei solchen Künstlern wie Eminem, spielt der, finde ich, schon auch eine Rolle. Relapse hat 9 Millionen verkauft, der Vorgänger, Encore, aus dem Jahr 2004, immerhin 21 Millionen. Und die Alben davor, Eminem Show und Marshall Mathers, jeweils über 30 Millionen. Also kommerziell gesehen
ist die Rente sicher.
Ja, also ich glaube, er gilt als der Hip-Hop-Künstler, der die meisten Platten verkauft hat. Ich glaube, das ist tatsächlich
Eminem. Was glaubt ihr, was hat die letzte Eminem-Platte verkauft? Die ist dieses Jahr erschienen, The Death of Slim Shady.
In den USA.
Weltweit.
200.000.
200.000 und eins.
157.000.
Verdammt, du hast
also gewonnen. Also, es würde uns reichen, aber es ist schon. Und noch ein Satz, ich muss jetzt mal einen Satz aus Wikipedia zitieren. Das macht man ja eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt gerade mal, weil ich fand den so witzig. Da stand nämlich zu diesem Album, The Death of Slim Shady. The Death of Slim Shady erhielt überwiegend durchschnittliche Kritiken.
Was da wohl bei Relapse steht. Also ich glaube, das war wirklich auch, es ist kein Kritikerliebling gewesen auf jeden Fall.
Aber ich finde das super, dass du das hier mal in diese Liste eingebracht hast und empfiehlst. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Platz. Wir bleiben in den USA mit Platz 13. Das habe ich eingebracht. Es ist die Band Flipper mit dem Album American Graffiti aus dem Jahr 1993, beziehungsweise 1992. Das ist wieder so ein Fall, wo es unterschiedliche Informationen gibt. Flipper ist eine sogenannte Kultband. Ich hab noch nie Heroin probiert, aber ich kann einfach ersatzweise Flipper hören. Da weiß ich genau, wie sich das anfühlt.
Ey, 3 Bandmitglieder sind an einer Überdosis Heroin gestorben, ne?
Das ist 3 sogar.
3, ja. Ja, ich glaube, erst der Bassist und dann auch nochmal der zweite Bassist und auch noch der erste Sänger, wenn ich es richtig sehe. Das weißt du vielleicht besser. Ich habe mir nur diese Zahl 3 gemerkt, weil ich das schon krass fand.
Ja, Flipper, 1979 in San Francisco gegründet. Erstes Album, Generic Flipper, das Gelbe mit diesem Fisch drauf, aus dem Jahr 1982. Absoluter Kracher. Dann gibt das zweite Album auch zu empfehlen, Gone Fishing. Und vor allen Dingen liebe ich sehr das 1986 erschienene wirklich geniale Live-Album Public Flipper Limited. Das ist eine Doppel-LP mit so einem Spiel dabei. Also davon, dass die Musik, mal abgesehen, dass die Musik so krass ist, hatten die auch immer einen guten Humor. Und schon bevor Kurt Cobain begann, seine Pullover mit Flipperfischen zu bemalen und die damit zu popularisieren, tauchte die Band wieder live auf. Ich sah sie zweimal in Hamburg, jeweils in der Fabrik, einmal 1991 und einmal 1993. Und für mich war vor allen Dingen dieser erste Flipper-Auftritt, da waren noch gar nicht so viele Leute, aber es war echt eins meiner beeindruckendsten Konzerterlebnisse. Und habe ich übrigens in dem Buch, in dem Vorglühen-Buch verarbeitet. Da könnt ihr mal, wenn ihr wollt, nachgucken, welche Szene das sein könnte. Ja, also diese prägnanten Basslinien von Flipper, das irre Gitarrespiel von dem Gitarrist Ted Falcone, der übrigens Vietnam-Veteran war und das klingt vielleicht deshalb auch so komisch, machen diese Band echt total einzigartig. Ja, und ich finde auch, es ist ein bisschen schwierig zu schauen, wer da wann den Heroin-Tod starb. Ich glaube, der erste war Will Shatter im Jahr 87 und der war zum Beispiel nicht mehr am Leben, als ich die Band sah. Und dieses Album erschien dann eben bei Deaf American. Das ist doch auch Rick Rubin, wenn ich das richtig sehe.
Genau.
Und kam, hing vielleicht auch schon mit dem Grunge zusammen und es galt damals als nicht so gut und so die Hardcore-Flipper-Fans meinten so, ja, das ist ja so ein bisschen so eine Kommerz-Variante, aber wäre interessant, ob es Äußerungen von Kurt Cobain dazu gibt, wie er das fand. Er lebte doch da noch, ne? Na, egal. Genau, und Rick Rubin war Executive Producer. Wenn ich das heute nochmal höre, da sind schon echte Hits drauf. Someday, Fucked Up, Once Again. Kommerziell war das natürlich ein totaler Flop, aber ganz toll, dass es dieses Album gibt. Habt ihr da mal reingehört? Könnt ihr dem überhaupt was abgewinnen, Flipper?
Also ich kenne das Debütalbum auch. Das hört man ja immer, die großen Flipper und so. Ich glaube, ich kannte die auch zuerst durch dieses T-Shirt von Kurt Cobain irgendwie, was der immer getragen hat. Und ich finde die auch geil. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich das auch schon mal gehört hatte oder ob ich nur die erste kannte. Fand ich aber auch sehr beeindruckend. Wie du sagst, auch so der Bass und das ist alles so tief auch irgendwie. Das hat so ganz schön Wumms irgendwie.
Langsam ist es auch.
Auch recht langsam. Genau, das ist eine Auslegung von Punkrock, die ich jetzt nicht so oft privat auflegen würde. Dafür ist es mir vielleicht doch ein Tick zu unmelodisch oder so, aber ich finde es trotzdem super, ne? Also ich habe das gerne gehört und habe mich dann auch noch so ein bisschen durchs Debütalbum gehört, was ich auf CD auch besitze natürlich und die ist nur einmal gesprungen, also es hat auch funktioniert. Ist eine gute Band und ein guter Bandname auch im Übrigen. Also Flipper.
Ja, das hing damit zusammen, dass ich glaube, es war der Sänger, der hatte viele Haustiere und die hießen alle Flipper. Deshalb haben die sich so genannt.
Das habe ich auch bei Wikipedia wahrscheinlich oder so irgendwo gelesen und da stand leider nicht, was für Tiere. Da stand einfach nur Haustiere. Ja. Hat er jetzt einen Fisch, eine Katze und ein Meerschweinchen, die heißen alle Flipper oder was?
Das ist wirklich die beste Idee, auf die jemand auf Heroin gekommen ist. Alle Haustiere heißen gleich.
Das ist wirklich gut.
Nee, ich finde das halt, also ich bin ja großer Noise-Rock-Fan, Flipper, also ich glaube, habe das zum ersten Mal gehört, weil zu der Zeit, als ich mich da so reingestürzt hätte in solche Musik, da ist man an so Flipperplatten eben einfach nicht rangekommen. Ich glaube, die gab es einfach in Deutschland nicht. Oder vielleicht habe ich mir dann auch lieber was von Unsane gekauft oder von Jesus Lizard. Und dann ist das für mich natürlich einfach wahnsinnig, also der Sprung von der Kultur, dass wir jetzt gerade über eine Band reden, weil der Sänger einer anderen Band entschlossen hat, sich das Logo von Flipper mit Edding auf ein T-Shirt zu malen. So, das ist ja wirklich vollkommen verrückt. Das ist ja noch viel verrückter wie Metallica mit ihren nervigen Misfits-Shirts die ganze Zeit, wo man auch überhaupt nicht wusste, was das für eine Punkband ist oder zumindest ich scheiß nicht. So, und dass jetzt dieser Sänger mit dem Flipper-Shirt, dessen T-Shirts werden jetzt bei H&M verkauft.
Ist das so?
Ja.
Wow.
So, ich möchte das gar nicht bewerten. Ich möchte einfach nur wissen, wem gehört das Nirvana? Ist der Dave Grohl da einfach so, das machen wir jetzt?
Ach so, ich dachte gerade, Flipper-Shirts werden bei H&M verkauft. Oh. Du meinst, na, die habe ich mir ja schon selbst gekauft. Bei H&M habe ich schon gute Nirvana-Shirts bekommen.
Ja, klar. So, über wen ist das gelaufen und sowas?
Ne? Courtney Love, würde ich mal sagen.
Die muss, ja, keine Ahnung.
Wir werden es hier nicht klären.
Courtney, Leute, wenn du das hörst, ruf uns an, ja. Lad uns ein.
Genau, so machen wir's. Also, Flipper.
Lad uns ein bei H&M.
Die Band Flipper ist übrigens wieder aktiv, habe ich irgendwo gelesen. Genau, sie ist wieder aktiv, seit 2005 ab und zu mal.
Und
da spielen immer wieder Prominente mit. Chris Novoselic von Nirvana oder Mike Watt, mein Kollege. Aber Mike Watt.
Stark. Novoselic hat auch bei irgendeinem Album gespielt, ne? Also der war auch richtig Bandmitglied dann. Ist für den bestimmt auch nett dann, wenn Nirvana so Fans waren, dann da nochmal so auf seine alten Tage mitzumachen. Ist ja super. Das wäre so, wie wenn ich bei einer von euren Bands mitmachen dürfte.
Kannst du jederzeit.
Ja? Lern ein Instrument, dann bist du willkommen.
Triangel?
Ja, reicht.
Das ist alles on the record, ne?
Platz 12. Noch so eine coole Band, diesmal aus England oder Irland, ursprünglich aus Dublin, sind nach London übergesiedelt. My Bloody Valentine haben zwei Alben gemacht und dann im Jahr 2013 ein Comeback-Album mit dem originellen Titel MBWE. My Bloody Valentine sind die Könige bzw. Königinnen sind nämlich zwei Frauen, zwei Männer in der Band gewesen, des Shoegazings und der krachigen Gitarrenwände und Feedbacks. Also damals, ich kannte den Begriff, damals, als ich My Bloody Valentine gerne hörte, kannte ich diesen Begriff Shoegazing noch nicht, aber heute heißt es so. Die Band hatte sich 1983 gegründet als Quartett, wie ich eben sagte, und haben dann aber jahrelang kein Album aufgenommen, nur EPs und Maxis. Und dann schließlich doch noch zwei wirklich super tolle Alben. 1988 Isn't Anything und 1991 Loveless. Absolute Kultalben. Beide erschienen auf Creation, dem Label, wo dann später Oasis veröffentlichten. Und die Alben waren auch kommerzielle Erfolge, was bei so kompromissloser Musik wie My Bloody Valentine, sie machen, natürlich ganz toll ist. Es wurde bei My Bloody Valentine schon kompliziert beim zweiten Album. Das Label Creation Records dachte, das würde die Band wohl so in 5 Tagen schaffen, das aufzunehmen. Das passierte allerdings nicht. Die Band war monatelang in verschiedenen Studios, experimentierte mit Computern. Das Geld wurde knapp, Bänder wurden konfisziert. Die Band hing im Fenster, im Studio zwischen Regie- und Aufnahmeraum, Vorhänge auf, um ihre Ruhe zu haben. Es gab Tinnitus bei verschiedenen Bandmitgliedern, Nervenzusammenbrüche und Tränen. Angeblich wurden sogar die Haare des Creation Co-Chefs Dick Green über Nacht grau, ob all der Sorgen und ob all der nicht mehr zu deckenden Rechnungen. Ja, das ging die ganze Zeit so weiter. Selbst das Mastering brauchte 13 Tage. Ihr wisst, das ist ganz schön lang für ein Mastering. Und niemand weiß mehr, was die Produktion dieses Albums wirklich gekostet hatte. Aber es war auf alle Fälle viel Geld. Das Album war erfolgreich, aber Creation Records waren durch die Produktion in Finanzschwierigkeiten gekommen. Und deshalb wechselten My Bloody Valentine dann zu Major Island Records. Und für ihr drittes Album, das dann kommen sollte, ist bekannt, dass sie ungefähr 500.000 Pfund hat Island Records dafür ausgegeben. Aber es gab niemals verwertbare Ergebnisse. Das Album erschien nicht zu dem Zeitpunkt und die Band zerfiel. Und jetzt, dann 22 Jahre später, eben im Jahr 2013, erstaunlicherweise kam es dann doch noch, das dritte Album, aber mit völlig neuen Aufnahmen. My Bloody Valentine Mastermind, kann man glaube ich sagen, Kevin Shields, behauptete, dass er bereits 96 mit dem Album begonnen hatte und 97 halb fertig gewesen sei. Naja, es kam jedenfalls raus. Also eine Band, die sich nicht leicht macht im Studio, und es ist ihnen ein tolles Album gelungen. Ich habe sie sogar live gesehen dann zu diesem Album. 2013 haben sie hier auf dem Berlin-Festival gespielt. Leider kam ich da nicht so richtig rein. Es war ganz toll, aber ihr wisst ja, wie das bei Festivals ist. Ich kann mich da selten auf Sachen so richtig einlassen. Schade eigentlich. Wie steht ihr zu My Bloody Valentine?
Also ich will niemandem zu nahe treten, ja. Ich habe mir das Album angehört. Ich kann da gar nichts mit anfangen. Ich weiß auch nicht.
Hast du es in Originallautstärke gehört?
Ich habe es wirklich auch sehr laut sogar gehört. Aber irgendwie hat mich das nicht gecatcht.
Ja.
Sorry.
Kein Problem.
So Krach für geschmackssichere Leute.
Ja, genau. Ich kam mir auch irgendwie dumm vor, weil ich es nicht verstanden habe. Aber ich meine, ich habe ja schon bei Flipper gesagt, dass die mir ein bisschen zu unmelodisch sind. Und das da ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ist auch echt das Gegenteil von Rap, was die machen. So diese verwaschenen Gesänge da irgendwo. Aber
My Bloody Valentine, das Gegenteil von Rap. Out now. Und alle so, yeah. Also das ist bei mir, für mich ist das so absolute Hemmoor-Erdgeschossmucke. Also ich habe oben gewohnt, mein Bruder ist in die Disco gefahren und der hat so geschmackssichere Musik gehört und da habe ich mir ziemlich viel geklaut. Sonic Youth, Pixies, B-52s, so diesen ganzen Kram, Babes in Toyland. Und The Cure auch total die ganze Zeit. Und My Bloody Valentine hat er auch gehört. Und das ist die Band, in die bin ich nicht reingegangen. Also das habe ich damals, das war mir alles zu verwaschen. Das hat mich nicht abgeholt. Das ist, glaube ich, so eine Band wirklich für Schlauis.
Ah ja, ich mag sie, ja.
Sagt er, während er gerade ein Kreuzworträtsel der schwersten Stufe gelöst hat.
Ja.
Aber es hat einfach Shoegaze, ne? Das ist ja auch, glaube ich, so, dass das jetzt auch seine Fortschreitung da im Dreampop irgendwie so, ich glaube, so Shoegazer-Mucke war noch nie so angesagt wie für TikToker, die
ich habe jetzt
so.
Hier gerade gehört, hat mir hier Josephine von WakeWord erzählt, Cigarettes After Sex, das ist da auch so Dreampop, oder?
Ja.
Die spielen in der hier in dieser Uber-Arena
ja.
Jetzt. Das ist krass.
Das
ist My Bloody Valentine zwar nicht gelungen, aber Und ich bin gar nicht so Britpop, ja wenig, auch Shoegaze, nicht so mit diesen ganzen Rides und so. Aber ich fand diese Band immer toll, weil die halt so mega kompromisslos waren. Und das spiegelt sich auch in diesen Studiogeschichten wieder, dass es denen echt um was ging. Und ich setze von jedem Album ein Lied in die Playlist und dann dreht eure Anlagen auf und hört euch das an, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir kommen zu Platz 11, den letzten Platz dieses ersten Teiles unserer besten Comebacks. Und ich übergebe das Mikrofon an dich, Kolja.
Ja, jetzt kommen wir, eigentlich ist das die wahre Nummer 1 in meinen Augen. Es ist Fehlfarben knietief im Dispo und das war sogar das zweite Comeback-Album von Fehlfarben mit Peter Hein als Sänger. Es gab ja dann zwischenzeitlich auch...
Sag mal den Titel des vorigen Comeback-Albums. Ich möchte
die Platte des himmlischen Friedens gab es.
Was ist denn das für ein Albumtitel? Gut, ich will nicht ablenken.
Na, es gibt ja den Platz des himmlischen Friedens. Das ist ein Wortwitz. Ja. Aber es ist auch eine tolle Platte. Ich mag ja Thomas Schwebel und er hat auch viele Texte der Monarchie und Alltag geschrieben. Aber wenn er singt bei Fehlfarben, die beiden Platten, die sind es für mich nicht so richtig. Ich brauche einfach Janie J. Jones an den Vocals. Und der hat halt 1980 dieses monumentale Monarchie und Alltag hingelegt mit Fehlfarben. Dann 1991 die Platte des himmlischen Friedens. Und dann 2002 kam das zweitbeste Fehlfarbenalbum nach Monarchie und Alltag, Knietief im Dispo. Und erst seit diesem Moment bringen die auch halbwegs regelmäßig Platten raus, was damit zu tun hat, dass er bei seinem Job bei Xerox, dieser Kopierer- oder Druckerfirma, wegrationalisiert wurde. Denn die Geschichte von ihm ist ja bekanntlich, dass er halt eben keinen Bock hatte, Popstar zu werden. Und Fehlfarben hatten gerade diesen Hit, es geht voran und so, und hätten bestimmt was reißen können. Aber er hat gesagt, nö, ich bin hier in meinem Job eigentlich zufrieden und ich habe gar keinen Bock darauf. Ich komme auch doch nicht mit auf Tour. Und dann hat er halt wirklich 22 Jahre in dieser Firma gearbeitet. Und erst als der dann nicht mehr gearbeitet hat, hat er halt Fehlfarben so richtig reaktiviert auf so einem regelmäßigen Level. Und Knietief im Dispo war das erste Album. Und das kam dann sogar ziemlich zeitgleich zu diesem Buch von Jürgen Teipel, diesem Doku-Buch Verschwende deine Jugend, wo so die Geschichte von Punk in Deutschland erzählt wird. Ich habe beides auch parallel damals entdeckt. Ich glaube, dieses Album ist für mich in meiner Biografie auch ganz wichtig. Ich kannte Monarchie und Alltag, ohne zu wissen, wie die Band heißt, weil ich irgendeine Kassette von meinem Vater schon als Kind hatte. Ich kannte die Lieder. Dann habe ich zu Weihnachten 2002 wahrscheinlich dieses Buch bekommen, Verschwende deine Jugend, und habe das so verschlungen, weil das ist ja so eine Oral History, als würden die Leute einem das so erzählen. Da sind dann ja diese ganzen Protagonisten, Gabi Delgado oder halt Peter Hein, Campino und diese ganzen Ratinger Hofleute, und dann wird das immer erzählt, der Peter Hein, so der Punk-Anführer, der da am Flipper stand und irgendwie so halt eine wichtige Figur war, fand ich wahnsinnig faszinierend. Dann habe ich auch verstanden, das ist auch der von dieser Kassette, die ich von meinem Vater kannte. Und dann kam halt dieses Album. Das habe ich dann, glaube ich, zu meinem Geburtstag, der einen Monat nach Weihnachten ist, geschenkt bekommen. Und ich fand es phänomenal, vor allen Dingen textlich. Ich halte den halt für den besten Texter einfach in deutscher Sprache. Das habe ich bestimmt auch schon mal hier gesagt im Podcast. Der hat auch richtig so meine pubertären Feelings damals irgendwie gecatcht. Also ich fand das einfach total toll, was der macht. Er sagt dann selbst ja auch schon wieder was zu dem Buch. Es gibt dann auf dieser Platte das Leben zum Buch, diesen Song, wo er dann irgendwie singt, ich brauche gar nicht wissen, wer ich bin, steht ja sowieso alles irgendwo drin. Wo er schon wieder so einen ironischen Kommentar zu diesem Buch macht. Das Video zu Club der schönen Mütter, wo Charlotte Roche mitspielt, lief damals auch auf Viva. Ich habe die dann auch live gesehen in Düsseldorf mit Mail als Vorband und war einfach schwer begeistert und habe dieses Album, was vielleicht jetzt auch nicht so klingt, wie sich Otto Normalverbraucher Punkrock vorstellen würden, aufgesogen. Bestes Lied, Die Internationale, wurde von dem Sänger deiner Band Tokotronic auch mal gecovert auf diesem 26,5 Fehlfarben-Album. Ja. Was ich auch ganz toll fand, dass er sich von der Platte den Song ausgesucht hat und jetzt eben nicht, also Grönemeyer nimmt dann Grauschleier oder so, ist natürlich auch irgendwie abgefahren, Grönemeyer Grauschleier singen zu hören, aber dass er das Lied gemacht hat, also schon alleine, dass Dirk von Lotso dann singt, es müsste noch einmal wie 89 sein, 17 nicht 19, aber weltweit, Religion verboten, Politiker enthirnt, Vernunft und Vertrauen, ach Janie, du spinnst. Schon alleine für diesen Moment hat sich das gelohnt. Also, das ist meine Brandrede. Ich empfehle jedem, sich das Album anzuhören. Gibt es neuerdings auch mit bis dato unveröffentlichten Bonustracks im Streaming, darunter das phänomenale Lied Föhnfrisuren, was ich auch sehr empfehlen kann.
Tschüss. Was sagen wir denn dazu? Alles gesagt.
Die Fehlfarben haben neulich in Halle im ältesten Varieté Deutschlands gespielt und Vorband waren meine Freunde von den Klabusterbären mit Sperti am Schlagzeug.
Das fehlte noch.
Da wurde auch Geschichte gemacht.
Ja, das glaube ich.
Es ist eine gute Platte. Ich habe wirklich das Problem, dass sich diese Monarchie und Alltag, dieses erste Album der Fehlfarben, bei mir so eingebrannt hat, dass alles andere da im Schatten steht und ich mich immer wieder darauf rekurriere. Da tun sie mir ein bisschen leid und ich würde das ansonsten alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und kann nur noch ergänzen, Peter Hein hat ja parallel auch immer Family Five gemacht. Ich weiß nicht, ob immer, aber auch in der Zeit, wo er nicht mit den Fehlfarben tätig war. Und das ist auch eine tolle Band, ne? Die man hier mal nennen könnte.
Und die haben auch gute Alben auch noch in den 2000ern gemacht. Also da gibt es auch einige Geheimtipps. Ich empfehle das Lied Deckelverbot zum Beispiel.
Nein, ich finde das halt einfach toll. Diese Platte, man kann das auf jeden Fall einfach fetter produzieren und die Band sagt, nee, wir möchten das nicht so fett machen. Das finde ich immer beeindruckend. Und der Schönmütter, er hat auf jeden Fall so viel Einfluss auf die deutsche Popkultur gehabt. Es gibt ein wahnsinnig tolles, unterhaltsames Krimi-Hörspiel, das der Club der Schönmütter heißt.
Echt?
Ja. Und ich glaube, hat ein Fehlfarben-Fan, hat da einfach mal was runtergebrettert.
Aber übrigens, auch noch für die Playlist, eins meiner Lieblingslieder von Fehlfarben ist tatsächlich ohne Peter Hein. Und zwar ist das Die wilde 13.
Ja, ist ein guter Song. Da stimme ich dir auch zu. Ist, glaube ich, der beste aus der Phase ohne ihn, das stimmt schon. Aber auch nicht schlecht, später hat er es ja auch dann live gesungen, hat er auch nett interpretiert.
Peter Hein singt das auch.
Ja, gibt es auch auf irgendeiner Fehlfarben-Live-Platte, kann man sich auch anhören. Aber lass uns mal von dem Album hier auf jeden Fall die Internationale in die Playlist tun.
Was ist mit Rhein in Flammen?
Ist auch super. Die ersten beiden Songs sind richtig gut, finde ich. Und das sind nämlich wieder dieses Verschmelzen bei ihm von so irgendwie so politischen Sachen, aber immer mit, dann im Refrain ist dann doch immer ein Liebeslied. Ne? Rhein im Flammen, da ist irgendwie kein Flugzeug kann ewig fliegen, aber bei der Internationalen ist dann ja immer, ich denke nur daran, dass ich mit dir vergessen kann. Finde ich total gut. Er kotzt halt ab und sagt, es muss wieder eine Revolution her, aber eigentlich geht es nur darum, mit dir zu vergessen.
Es ist ein völlig eigener Stil und das ist groß, auf jeden Fall. Ja, das war Platz 11. Und damit kommen wir zum Ende von Teil 1 unserer besten Comebacks. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr könnt nächste Woche Teil 2 hören. Dann reden wir über Platz 10 bis 1. Und wenn ihr nicht mehr warten könnt, werdet Mitglied im Club Reflektor, meinem Reflektor-Mitgliederbereich. Dort könnt ihr Teil 2 auch schon jetzt sofort hören. Also Club Reflektor lohnt sich. Und im Club Reflektor gibt es am nächsten Montag die nächste Extra-Folge. Ich spreche mit Cat von der Band 24/7 Diva Heaven. Das war ein wirklich schönes Gespräch mit der klugen und charmanten Sängerin einer richtig guten Rockband. Und folgt gerne Reflektor auf Instagram bei @reflektor_podcast, glaube ich. Das findet ihr auch alles in den Shownotes. Am Dienstag wird in den USA gewählt. Ich hoffe, dass uns ein Comeback der Bösartigkeit und Egomanie erspart bleibt. Ja, Thies, Kolja, was gibt es noch zu sagen am Ende von Teil 1?
Danke fürs Zuhören.
Don't call it a comeback. We've been here for years.
Ich danke euch und verbleibe euer Jan Müller.
Reflektor, der Musikpodcast mit Jan Müller. Eine Produktion von Clouds Hill. Sounddesign Jona Scherer und Sebastian Muxi Muxfeld. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und den Podcast abonniert. Folgt Reflektor gern auf reflektor_podcast. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Die sind wirklich passiert. und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle zwei Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle zwei Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.